Hallo und herzlich willkommen bei TBZ On Air, der Podcast rund ums Thema Schule, insbesondere Berufsschule. Mein Name ist Jonas Seschlima und heute haben wir eine Spezialfolge. Und zwar einerseits hat mich Jürg im Stich gelassen. Er ist an einer Infoveranstaltung für eine Weiterbildung und ich freue mich jetzt schon, wenn er zurückkommt und uns erzählt, was er dort genau vorhat. Dann zum anderen geht es heute um den TBZ-Starttag. Und zwar werden wir für diese Episode an zwei Tagen aufzeichnen. Heute ist quasi Donnerstag, der Tag vor dem Starttag. Morgen findet der Starttag statt. Und wir werden das nachher zusammenschneiden zu einer einzigen Episode, die ihr jetzt quasi aktuell am Hören sind. Wir werden den Starttag aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Einerseits geht es um die Organisation, Sinnhaftigkeit und so weiter über den Starttag. Und zum anderen werden wir aber auch über das Thema vom Starttag selber reden. Ich habe heute als Ersatz für Jürg zwei Gäste da und würde sagen, stellt euch doch bitte kurz vor. Marianne, du darfst anfangen.
Ja, du hast es schon gesagt. Marianne Delise, ich leite die Abteilung Automobiltechnik.
Sehr schön, danke vielmals. Wie lange bist du schon da?
2 Jahre sind es jetzt.
Okay, ja. Cool. Gefällt es dir?
Ja, sehr. Man lernt unglaublich viel an der TBZ in unglaublich kurzer Zeit. Ja.
Und ist in dem Fall dein zweiter oder dritter Starttag?
Der dritte. Ja. Der erste, eigentlich bevor ich angefangen habe, dann der letzte und jetzt der.
Okay. Ja. Du bist mit dem Starttag hast gestartet.
Ja, genau.
Okay. Sehr schön. Ja, und auf der anderen Seite der Hans-Peter. Bitte stell dich doch auch kurz vor.
Hallo zusammen, Hans-Peter Sutter. Ja, ich bin der Co-Leiter von der Abteilung EE. Seit 15 Jahren der TBZ. Oder 14,5. 14 jetzt genau. Und bis zum Schluss sind es dann 15.
Das heisst, du wirst uns.
Ich werde im Sommersemester pensioniert.
Au. Also. Wie sagt man? The Final Countdown.
Ja, genau.
Yes.
Okay. Und bist du schon ein bisschen wehmütig oder tust du gar nicht zu viel daran denken? Oder hast du mit dem René viel darüber geredet, der jetzt ja aufgehört hat? Das ist eigentlich ein ähnliches Szenario, kann man sagen.
Ist gut, wenn man einen Kollegen hat, der da ein bisschen vorher macht, ist sicher ein gewisser Abschied. Ich merke, dass es einem selber auch liegt, wo man mit dem man arbeiten muss. Aber ja. Ich bin eigentlich happy. Und geniesse noch jeden Tag, bis dann so weit ist. Und es ist lässig, dass ich jetzt auch mit dem Dominik schon über 1,5 Jahre, also mit einem anderen Co-Leiter, ja, den Übergang eigentlich recht solid organisieren. Sehr schön. Und mit dem Nachfolger haben wir jetzt auch schon jemanden bestimmt. Da freut mich auch der Marcel Brunner, der dann ins Boot geht. Und mit dem kann ich jetzt auch ein Semester lang super gut noch zusammenarbeiten.
Cool. Also ist es super aufgeleistet und ich glaube, du hast auch die richtige Einstellung, so wie ich das jetzt hier rausgehöre.
Ich hoffe es.
Ja gut, wir tauchen gerade ins Thema rein, weil wir können leider nicht zu viel Zeit verlieren, weil, also ich muss auch noch sagen, zum ersten Mal mache ich das mit so verschiedenen Segmenten, wo man nachher zu einer Episode zusammenschneidet. Ich hoffe, es wird gut. Darum, wir starten gerade rein und du, Hans-Peter, bist ja quasi in der Organisation vom Starttag direkt involviert. Erzähl uns doch mal kurz, was ist denn so ein Starttag überhaupt und weißt du sogar, wie lange es das schon gibt? Das hat es ja nicht immer gegeben.
Zwei Sachen. Das erste, ja, ich bin in der Organisation, die Abteilung EE macht es, muss aber jetzt ganz klar mich ein bisschen aus dem Licht nehmen. Der Dominik hat wirklich auch viel gemacht und für das würde ich ihm ganz viel Danke sagen. Ich konnte meine Ideen, wenn ich jetzt auch in meinem Abschiedsrunde auch noch mache, einbringen und mithelfen in dem Sinn. Aber ganz klar, danke Dominik für den ganzen Effort. Ja, den Starttag gibt es noch nicht so lange. Ich tue mich nicht behaftet drauf, vielleicht 5 Jahre. Also ich habe es nur erlebt, wo es da nicht gegeben hat.
Ja.
Und ich finde es persönlich sehr gut, dass es etwas gibt, ein Gefäß, wo man sich trifft. bin aber auch der Meinung, dass es eine rechte Herausforderung ist, dass so ein Gefäß attraktiv ist. Es kann nicht einfach sein, ihr müsst jetzt kommen, einen Tag vor dem Schul zum zusammen sein, den Lehrer da vorschreiben, den Lehrpersonen, sondern es müsste etwas sein, wo man sagt, auch schade, das habe ich verpasst.
Ja.
Also das Programm. Und so haben wir auch jetzt probiert, in dem Sinn auch den Starttag 2026 wieder so zu gestalten, mit attraktiven Referenten und aber auch Aktivitäten, wo es einfach noch im Umtausch sich vorstellen,
ja,
Aspekt auch braucht.
Sind wir die einzige Berufsschule, die so einen Starttag hat?
Ich weiss jetzt von Lehrpersonen, die sich abgemeldet haben, weil sie noch an anderen Schulen unterrichten, mit der Begründung, dass sie eben an der anderen Schule auch Veranstaltungen haben. Das sind aber teilweise auch Sekais. So. Aber ich, okay, glaube, wir sind durchaus nicht ganz die einzige
Sonderfall.
Schule. Ja.
Mhm. Also es ist vor allem aus der Volksschule,
ja,
Sekais gekommen und ist jetzt auch in der Sekai 2 Jahre gekommen. Und genau.
Wissen wir auch, wer schuld ist. Nein, ich bin natürlich immer ein bisschen zünderisch, sage ich jetzt mal. Übrigens, apropos, wie lange es den Starttag schon geht, ich mag mich erinnern, ich glaube, beim ersten Mal bin ich noch mit der Maske dort gehockt. Darum, das mit den 5 Jahren könnte relativ gut ankommen, dass das so direkt.
Also du hast eigentlich mit dem Starttag gestartet. Du und der Starttag sind gleichzeitig.
Nein, ich bin schon länger da gewesen, aber ich mag mich einfach an den ersten Starttag erinnern. Okay. Oder habe das Gefühl, das ist meine Erinnerung an den ersten Starttag.
Ja, also der erste war vor der Corona-Zeit gewesen.
Da ah, wirklich? Da bin ich an dem wahrscheinlich nicht dabei gewesen.
Das ist auch sehr spannend, eine Situation, wo wir quasi Lehrsituationen gespielt haben als Theater. Und ad hoc sind Lehrpersonen dazugekommen und das war sehr, sehr spannend gewesen.
Das wäre eine coole Idee.
Spannenden Approach, ja, ja, absolut.
Sind wir vielleicht eher bei 7-8 Jahren.
Könnte sein. Mhm. Wie verbindlich ist der Starttag?
Mega verbindlich. Also, dass du dort nicht dabei warst, haben wir jetzt im Fall notiert. Das ist eingetragen.
Der Podcast wird mir noch zum Verhängnis kommen. Ist obligatorisch, oder?
Genau, gehört zum Lehrauftrag im Gesamten. Und dann gibt es natürlich schon gewisse gibt es einfach begründete Ausnahmen in dem Sinne. Aber eigentlich gehört es als Teil vom Package.
Also eine Weiterbildung ist ein Grund, um nicht kommen müssen, sage ich es mal so.
Eine notwendige Weiterbildung.
Ja. Genau. Kochkurs verlieren, oder was?
Nein, definitiv nicht.
Okay, und wenn ich jetzt in der Ferien bin und der Flüger am Freitag 300 Franken weniger ist als am Donnerstag zum Zurückfliegen.
Shit happens, du bist Lehrer.
Okay, ich sehe da knallharte Führung. Ja gut, kommen wir zum Thema. Thema ist KI und wir haben das auch letztes Jahr schon gehabt. Warum haben wir jetzt nochmal das gleiche Thema?
Ja, weil sich halt so viel verändert hat. KI ist omnipräsent in unseren Schulzimmern. Du kannst als Lehrperson nicht bestimmen, ob du die in deinem Schulzimmer willst oder nicht. Sie ist da, die Lernenden bringen sie rein. Die Möglichkeiten, gerade auch für Schwächere, also ich sehe jetzt vor allem das Potenzial auch bei schwächeren Lernenden, wo ich sehr gross finde, aber das richtige Handling. Und dort ist es halt wichtig, dass wir uns dort drin bewegen, als Lehrpersonen die Problematiken anschauen, uns austauschen und gleichzeitig aber auch die Möglichkeiten für die Lernenden und für uns selber, dass wir uns dort sicher drin bewegt und das ist sicher kein Thema, das du mit einmal kannst abhaken und sagen, haben wir erledigt, brauchen wir nicht mehr.
Ich bin gleicher Meinung, ist wirklich, Kontinuität ist wichtig. Wir haben letztes Jahr mit einem super Starttag eigentlich aus technologischer Sicht der KI angeschaut und wir wissen, wie Marianne gesagt hat, ist voll Alltag bei uns und in dem Sinn ist mir ganz wichtig, die Kontinuität. Und in der Planung haben wir gesagt, wir wollen jetzt ein bisschen einen anderen Aspekt. Überall ist es schon in unseren Schulstuben, in unseren Schulzimmern angekommen. Wir arbeiten mit dem, wir arbeiten weniger, wir arbeiten mehr mit dem, dass wir jetzt uns austauschen über das Business, sagen, Schule geben mit KI, eigentlich jetzt einmal anschauen und gar nicht über Tools in dem Sinn reden, sondern die sind da und die entwickeln sich und die bleiben dann eine Challenge für immer, um sich denen anzupassen, oder? Ja, der geht so schnell.
Das ist, wie du vorher gesagt hast, die verschwinden auch wieder. Also Ich habe dann vielleicht einmal eins, wo ich merke, funktioniert. Irgendwann kommt das anderes, wo ich merke, ah, das ist eigentlich besser. Und dann verschwindet es. Das wird noch eine Weile so weitergehen. Ja.
Du hast gesagt, der Dominik hat viel organisiert. Hat er auch die Keynote-Sprecher organisiert, die zu dem Thema kommen? Du hast gesagt, es gibt ein bisschen einen Blickwinkelwechsel zu letztes Jahr, wo es mehr um Tools gegangen ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Und jetzt hat man ein anderes Thema gewählt. Wie ist man auf die gekommen? Weißt du das?
Ja, also da bin ich auch involviert gewesen. Also das, wir haben da zusammen ausgewählt. Wenn ich sage, der Dominik, dann sage ich vor allem auch, am Schluss ist der Teufel im Detail. Also dass wir morgen alle ihr Tagesprogramm kennen, dass alle empfangen werden, dass alle ein Kärtchen haben, nach Beispiel von letztem Mal, dass alle das Tagesprogramm kennen und so. Das ist vor allem der grosse Teil. Aber auch der Dominik ist jetzt in den Verhandlungen mit den Key Speaker, nachdem wir miteinander gesagt haben, wer kann das sein, wer soll es sein und wer ist verfügbar. Ja, das ist immer das andere. Auf der anderen Seite ist das eigentlich so zustande gekommen.
Ja. Und da hat man einfach mal im Internet recherchiert oder kennt man die Leute oder wie läuft das ab?
Also man kennt auch gewisse Leute und also der Herr Wampfler ist jetzt etwas, was ich gerne mal möchte. Da ist sicher eine Person, die seine Meinung kundtut und auch polarisiert und da auch provoziert. Ich finde, das tut immer gut. Mhm. Und auf der anderen Seite kommt man natürlich auch immer wieder, haben wir Spezialisten, der Herr Hassler ist jetzt schon bekannt bei uns, hat schon mal auch da eine Kontinuität reinbringen, dass er die andere Seite hat. Und beim Herrn Habecker haben wir das Glück, dass wir eigentlich vor dem LKB sind, weil er wird heute auch als Speaker auftreten. Und jetzt wird er mal vorher schon bei uns an der TBZ sein. Also,
kann er eigentlich hören, so sagen?
Ja. Also ob das Thema das gleiche ist, weiß ich. Also,
Okay, sehr gut. Ganz persönlich, nützt ihr KI?
Ja, täglich. Sicher. Ja.
Am Desktop, am Handy, beides?
Eher Desktop.
Okay.
Und meistens sind es so Umformulierungen. Tun wir es ein bisschen nett, Pause ein bisschen aus. Ich bin so kurz und knapp und manchmal ein bisschen zu sack. Und je nachdem kommt das falsch
an. Was machst du mit den Bindestrichen, mit den vielen Bindestrichen? Lass die stehen? Oder die Gedankenstriche, meine ich. Oder hast du eine Regel, dass die sowieso draußen sind?
Also ich nehme selten 1:1 von der KI. Aber es ist für mich wie ein Gedankenanschluss. Mhm. Und von dort aus kann ich nachher wieder weiter. Manchmal ist ein Wort, wo ich denke, yes, wenn man das so schreibt, tönt es schon viel netter.
Okay.
So, aber es ist selten, dass ich es wirklich übernehme.
Okay. Ich als Legastheniker übernehme eben. Jedes Mail geht nur einmal durch. Und ich habe schon 50 Mal gesagt, ich brauche keinen Bindestrich.
Ja, funktioniert nicht.
Ich so nicht. Kann sich irgendwie das nicht merken. Das ist irgendwie, es ist super intelligent, aber das kann es dann irgendwie lustigerweise nicht. Und ich habe es auch als Regeln oder in Einstellungen definiert.
Aber das ist eigentlich spannend. Mit was schaffst du?
Claude.
Ja. Okay. Und der Chatter, hast du das
schon? Der hätte es besser können, gell? Lustigerweise.
Ich hätte gesagt, der wäre in dem besser. Ja. Der Claude ist ein bisschen netter.
Okay. Bist du auch einer, der mir Danke sagt beim Chatter?
Ich habe es am Anfang gemacht, weil ich irgendwann mal gelesen habe, dass das sei besser.
Ja.
Irgendwann habe ich gemerkt, nein, es hat keinen Einfluss. Und wenn er anfängt, mich so nicht behandelt, dann finde ich es inneres Geld.
Ich habe mal gelesen, es braucht viel Strom.
Ah.
Weil er jedes Mal noch muss rechnen muss, zum
Antworten. Zum Danken sagen. Das ist bei den Kindern auch so, gell? Zum Danken und Bitte sagen, brauchst du hin viel Strom.
Absolut. Du, Hans-Peter?
Ich brauche es vor allem auf dem Handy, so als erweitertes Google in einer gewissen Form. Weil ich
Entschuldigung, mit Fotos auch?
Oder nur auch Text? Mit Fotos. Also das letzte Beispiel war, mir im Unterengadin, wo ich eine Ferienwohnung habe, ist der Not Vital, ein Gegenwartskünstler, und der hat vor seinem Haus so einen silbrigen Knochen aufgestellt und dann habe ich KI gefragt, ob sie das Kunstwerk kennen. So Sachen.
Cool.
Ich gebe jetzt in diesem Übergang eigentlich nur noch in der Weiterbildungsschule. Und dort haben wir in der Unternehmensführung komme ich natürlich viele Antworten mit KI in dem Sinn über. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht ein frequent User. Also ich bin immer noch ein bisschen entfremdet. Für mich ist es ein Teil. Und im Rahmen von meiner Planung jetzt gesehen, geniesse ich die Entwicklung als Zuschauer anzuschauen. später, weil es ist eine echte Challenge, die da reingeht. Ja. Gewisse Sachen wären für mich abstrakt. Irgendwie fehlt mir, auch wenn er sagt, guten Tag, Herr Sutter, wie geht es Ihnen? Also, so habe ich in meinem Leben nie einen Brief geschrieben. Oder? Und jetzt komme ich fast wöchentlich solche rüber. Dann weiss ich gerade, wie es geschrieben worden sind.
Man kann schon also, sagen, das müsstest du rauslöschen bei deinen nächsten Messen.
Okay. Aber ich finde es enorm spannend. Und ich glaube, da ist ja der Punkt, man muss immer im Leben gewundrig bleiben. Und das ist, und darum KI gehört sicher zu dem und nicht mehr wegzudenken. Ja. Aber ich schaue da gerne aus Beobachter auch ein bisschen an und wir immer mehr in meinem kleinen Umfeld drin hineinkommen.
Wenn ihr euch jetzt müsstet entscheiden, ob ihr es würdet eher als Chance oder eher als Risiko sehen, was würdet ihr sagen? Es darf nur das sagen, was stärker ist.
Als Chance?
Ich muss ehrlich sagen, im Moment habe ich eher, bin ich fast ein bisschen auf der Risikoseite. Weil ich glaube, die Gefahr, dass man reduzierter selber denkt, die ist durchaus da. Und das fände ich fatal. Ja.
Ja, das
mit
ist,
der
das
Gefahr, ist dass ich jetzt wahnsinnig rückständig töne, gell?
Ja, ich sehe es auch eher als Chance, aber es ist knapp, oder? Mhm. Also es gibt grosse ja. Bedenken. Aber ich nutze es natürlich, also ich mache noch Webseiten mit Buchungssystemen ja. und so ja. Sachen. Und ich kann heute Sachen machen, da hätte ich vor ja. 5 Jahren nicht daran geträumt, dass ich ja. das jetzt selber machen kann. Also ich brauche weder Programmieren noch sonst irgendetwas, das kann ich alles anzaubern. Auch grafisch genau, mittlerweile. Ja. Ja, also ist wirklich,
Und es fördert unser kritisches Denken, weil wir müssen wirklich immer überlegen, was komme ich da über und was mache ich damit. Ich habe ein kleines Beispiel gesehen, eine Person war in einem Gartenhaar gestrichen, hatte erst Pfosten gemahlen und den zweiten halb. Und dann kommt ein KI-Männchen und sie gibt ihm den Pinsel und sagt, du hast mir helfen. Und er hat gesagt, ja. Und dann hat man den Haag nachher angeschaut. Da ist eins ganz gemollet, eins halb, eins ganz gemollet, eins halb, eins ganz. Und das ist für mich so das Zeichen von KI kann nur da, was schon bekannt ist. Mhm. Und ja. da müssen wir uns immer wieder
das ist
bewusst werden.
Punkt. Ja. Ja, auf der anderen Seite sehe ich es auch ein bisschen als Risiko, dass man auch Sachen rein tut, die man durchaus selber machen könnte. Die auch völlig unnötig sind, dass man es drin tut, weil man einfach zu faul wird auf einer ja. Seite. Klar, wenn es schneller geht, ist es begründet, aber ich habe auch schon Sachen gemacht mit der KI, wo ich am Schluss länger hatte, als wenn ich es einfach ja. schnell selber gemacht ja. habe. Also das ist so ein bisschen der Mensch, der dann irgendwie so als gewohntes Tier ja, das einfach automatisch da reinknallt. Und das muss man sich bewusst sein, das braucht alles extrem viel Strom.
Ja, und dort finde ich schon noch, jetzt, gerade im Schulzimmer ist es die Aufgabe von uns Lehrpersonen, den Lernenden zu zeigen, wann ist der Einsatz von der KI sinnvoll.
Ja.
Und dort dann eben aufpassen, dass am Schluss nicht der Inhalt so schwammig und nichtssagend ist, dass man merkt, wie es gemacht ist, sondern dass einfach dein eigener Text sehr viel besser ist am Schluss. Und das sind so ein bisschen Hürden, die man muss nehmen mit den Lernenden, dass sie nicht von Anfang an nur KI arbeiten lassen, sondern durchaus ihre eigene Denkleistung erbringen und nachher sich selbstverständlich unterstützen lassen.
Ja, das wird sicher auch ein grosses Thema sein morgen. Freue mich auch auf die Diskussion dann mit den Keynote-Sprechern. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass es langfristig sogar in eine Richtung geht, wo man auch nicht mehr alles kann prüfen. Also prüfen wird ja, ja ein Thema sein und man kann heute halt so viel erstellen lassen, dass es immer schwieriger wird, zu sagen, hat er das jetzt selber gemacht, ist das jetzt von der KI gekommen. Und vielleicht läuft es langfristig daraus aus, dass wir den Fallschirm nicht mehr haben oder die Lerner müssen sagen, schaut, ihr müsst selber Verantwortung übernehmen. Wir können es nicht mehr kontrollieren und euch sagen, habt ihr jetzt beschissen oder nicht, sondern wir sind auf euch gestellt. Also vielleicht ist das auch gut am Ende des Tages, oder? Wenn die Lerner merken, hey, ich kann bescheissen, aber es bringt mir eigentlich nichts, dann vielleicht machen sie es auch nicht mehr.
Oder es ist Teil, ja genau der Teil, wo, wie sieht das Prüfungsformat in Zukunft aus? Also sprich, Kompetenzen nachweisen. Der Lernende sollte uns mehr zeigen, was er kann und wir sollten nicht prüfen, wann er nicht wir prüfen, wann er kann, sondern er zeigt uns, wann er kann. Mhm. Und die Antwort kann sein, du kannst es noch nicht und er kann nochmal daran arbeiten und kann nochmal kommen. Also von weg, du kannst das nicht, sprich ungenügende Note in einer Prüfung, zu Herren, die Kompetenz ist noch nicht erfüllt, weil das und das schafft nochmal dran. Also da sehe ich eben auch eine Chance. Also tut sich ändern. Also die klassische Form von Prüfung ist für mich Schule spielen. Ein Spiel, das wir in der Realität nicht machen. Mhm. In einem Raum einsperren und sagen, jetzt tun wir in zwei Stunden, in einer Stunde etwas bearbeiten, fragen niemand und redet mit niemandem und das ist nicht der Punkt.
Ich glaube aber schon, dass man dort sich muss bewusst sein muss, dass Gefahr besteht, Komplexität wird zunehmen. Weil nur mit relativ komplexen Problemen kann ich mit allen Hilfsmitteln, die zur Verfügung stehen, noch testen, was kann er. Und dort haben wir natürlich durchaus sehr schwache Lernende, die dort ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben. Und dort, glaube ich, wird der Schere auseinandergehen.
Ja, das glaube ich auch.
Und das ist eine Gefahr. Und ich sehe dort vor allem die Schwächsten, die darunter leiden. Die anderen, die werden mit dem Setting und dieser neuen Art zum Prüfen, werden die sehr wohl klarkommen. Und dort muss man dann mehr noch aufpassen, dass es am Schluss nicht eine Frage vom Geld ist. Der am meisten Tools kann finanzieren kann, hat natürlich dann am Schluss den besten Output. Weil das ist es auch so, oder? Je mehr Tools, dass ich zahlen kann, je mehr Credits, je nachdem, was die Nutze ist, dass ich mir kaufe, umso besser ist das Resultat. Das ist eine Tatsache. Und dann prüfe ich eigentlich nur noch, wie viel hast du investiert und wie kompetent nutzt du KI. Und das ist etwas ganz anderes, als was man vielleicht sonst im Alltag noch für Tools oder Skills braucht.
Und zum anderen, wenn man jetzt also ein bisschen neues Detail vertieft, mit die Schwächeren brauchen mehr Unterstützung und die Starken, die können es dann sowieso selber mit der KI lösen. Ist das fair, wenn dann die Lehrperson sich halt nur noch mit denen beschäftigt, die nicht nachkommen? Was würdet ihr sagen? Kann es funktionieren? Aber man kann auch sagen, es ist ein bisschen unfair, weil eigentlich haben ja alle Lerner gleich viel Prozent Coaching verdient am Ende vom Tag.
Und das ist natürlich etwas, wo wir jetzt schon ein bisschen drinstecken, oder? Wenn wir an unsere ganzen Stützkurse denken. Ja, ein Grossteil ist halt, unsere Ressourcen sind begrenzt und sie gehen natürlich zuerst einmal dort rein, wo der Lernerfolg gefährdet ist. Aber wir haben sehr gute, sehr starke Lernende und gerade in der Berufsschule müssen wir natürlich auch schauen, dass wir denen etwas bieten, weil wir müssen attraktiv bleiben gegenüber einem Gymi zum Beispiel. Also uns nicht immer mehr dort abwandern und uns die Handwerker irgendwann fehlen.
Absolut. Und der individuelle Stand der Lernenden, da müssen wir, glaube ich, das ist der grosse Punkt, der jetzt aufgezeigt wird. Also die Vorstellung, ich kann allen das Gleiche sagen, das ist vorbei. Also man müssen Formen finden, wo jeder seinen Lernweg geht. Und der Meinten ist nur mal wichtig, dass er lernt, in vier Wochen irgendeinen Auftrag zu machen und an dem da zu bleiben. Das sind auch Kompetenzen, die direkt drin sind, oder? Also ich finde es in dem Sinn sehr spannend und die Prüfungsform gibt es anders und man muss vielleicht mehr auf den Prozess als auf das Resultat. Das Resultat wird nicht mehr so wichtig sein, sondern der Prozess, wie gehe ich dort hin? Also da sind ganz neue Aspekte, wo man vielleicht die Vergangenheit ein bisschen zu wenig und jetzt wieder mehr anschauen müssen.
Sehr schön. Wir sind schon bis 20 Minuten ein bisschen abgeschweift, wie es zu erwarten war. Zum Schluss noch, bevor wir hier den Bogen schliessen, was würdet ihr sagen, würde einen erfolgreichen Starttag ausmachen? Oder wann würdet ihr den Starttag als Erfolg werten?
Wenn das Soziale zusammenkommt mit dem, dass man auch noch etwas lernt. Also, dass man so ein bisschen den Weiterbildungscharakter durchaus hat, aber das Soziale als Team gemeinsam starten, finde ich mindestens so wichtig. Und wenn das zusammenkommt, finde ich, ist er gelungen.
Sehr schön.
Ich glaube, wenn ich im nächsten Semester ab und zu im Lehrer im Teamzimmer, wie wir jetzt sagen, einfach höre, dass ich mal ausprobiert, wann ich dort im Sport, war mal ein Thema war im Sport, im Starttag. Da wäre eigentlich und bin entweder auf die Nase gefallen oder ist auch cool rausgekommen. Das wäre natürlich noch besser, oder?
Ja.
Aber auch das Umkehren ist nicht vergebens.
Nein, gar nicht.
Also auch zum Nachdenken, diskutieren, anregen, zum Austauschen anregen. Sehr schön. Also, danke vielmals. Wir sind am Schluss vom ersten Segment. Bin gespannt, wie es morgen weitergeht. Sehr danke gut. vielmals.
Danke dir. Ciao.
So, wir befinden uns bereits am Starttag selber. Das ist das zweite Segment von den Aufzeichnungen. Und ich befinde mich hier jetzt im Audiolab mit den drei Keynote-Sprechern, die heute Morgen die Vorträge zu ihren spezifischen Themen gemacht haben. An dieser Stelle stellt euch doch noch mal kurz vorstellen, zum zweiten Mal für alle die, die heute nicht da gewesen sind oder gar nicht von der TBZ selber sind. Reihenfolge spielt keine Rolle. Fangen wir doch gerade hier an.
Ja, ich bin der Dominik. Ich habe früher KV- und Detailhandelslernende ausgebildet und bin jetzt seit bald 8 Jahren an der PH Zürich, wo ich mich fest mit digitalen Lehr- und Lernformen auseinandersetze und jetzt jüngst auch vor allem mit KI.
Du schaffst als Lehrer?
Mittlerweile nicht mehr, bin ich nur an der PH, aber früher noch, genau.
Okay, cool, danke.
Ja, ich bin der Tobias, ich war ein halbes Leben lang Journalist, habe über Shooter geschrieben, Wirtschaft, Politik, bin dann Unternehmenssprecher geworden und dort habe ich KI angefangen und so bin ich in die KI-Branche gekommen, bin Leiter der KI-Fachstelle von ICT-Berufsbildung Schweiz. Wir machen dort vor allem Prüfungssachen mit KI.
Super, danke vielmals.
Ich bin der Philipp, ich bin Deutschlehrer und Dozent für Deutschdidaktik und beschäftige mich auch schon länger mit der Frage, was digitale Medien im Unterricht bewirken können und wie ein guter Umgang damit aussieht.
Sehr schön, herzlichen Dank. Wenn wir jetzt... Könnt ihr doch noch mal sagen, was das Thema war von euren Vorträgen? Kann man das so sagen, ein Thema? Vielleicht noch mal schnell, Tobias.
Ich habe mir die Herausforderung gesetzt. Mein Ziel war, ein bisschen Orientierung darüber zu bringen, wie sollen die Lehrpersonen und Schulen auf den aktuellen Kontext reagieren. Und vor allem, was für eine Lehr-Lernkultur wäre notwendig, um in einem von sehr digitaler Technik geprägten Zeitalter und eben über die KI existiert und die Lernenden zu neigen, das nicht immer nur für Lernen zu nutzen, sondern um das Lernen abkürzen zu nutzen. Wie könnte Lehrpersonen und Schulen darauf reagieren im Sinne von einer Kultur?
Da hätte ich gerade eine Frage dazu. Was würdest du sagen, ist das häufigste Missverständnis über KI, das aktuell an der Schule existiert? Kann man das so?
Das häufigste. Ich würde sagen, es sind so viele Missverständnisse.
Oder das Größte, nicht das häufigste, das Größte oder eins.
Ist wirklich schwierig, zum eins rauszugreifen. Ich würde sagen, es sind ganz viele Missverständnisse da, eben, dass das in ja selber denken könnte oder dass das intelligent wäre, dass nur noch mit KI lernen gäbig wäre oder dass man das verbieten muss oder dass man das überhaupt kann verbieten. Sind sicher einige von den Missverständnissen.
Ich war ein bisschen überrascht. Du, Tobias und Philipp, ihr habt beide so ein bisschen den Approach gehabt. Hey, der Hype-Cycle ist, es ist zwar schon, wie sagt man, disruptiv oder so, oder es ist schon eine krasse Veränderung, aber es wird auch ein bisschen zu viel drin interpretiert. Hast du das richtig verstanden? Ihr habt das beide so ein bisschen gesagt, hey, es ist schon krass, deutsch gesagt, aber wie sagt man, killen mal schön im Dorf innehalten. Oder würdest du das nicht so sagen?
Ja, doch. Also ich glaube, es wird häufig überschätzt, aber auch häufig unterschätzt. Also das, glaube ich, ist extrem schwierig, so die Balance zu behalten, dass man jetzt als Lehrperson auch nicht sagt, hey, ich habe es mal einmal ausprobiert und habe gemerkt, das kann das und das nicht. Und jetzt glaube ich, das wird das nie können, sondern die Veränderungen sind extrem schnell und das unterschätzen viele Leute, was da tatsächlich möglich ist. Aber gleichzeitig gibt es viele Sachen. Also wenn ich jetzt für eine durchschnittliche Schulstunde ein Arbeitsblatt machen will, dann ist das, was von einer KI rauskommt, jetzt nicht wahnsinnig gut. Es ist okay, aber jetzt nicht extrem gut. Also Lehrpersonen können das sicher besser oder Lehrmittel können das auch besser.
Du hast irgendeinen Titel, Half-Fight, Big Tech Hype. Glaubst du, dass das auch ein bisschen marketingmässig von den grossen Tech-Firmen gepusht wird, dass wir das ein bisschen wahrnehmen, dass es gibt ja den Hype-Cycle, was nicht, kennt ihr den, oder? Dann ist man überschätzt und dann irgendwie ist man auch so ein bisschen enttäuscht und dann, aber langfristig hat es ja dann schon einen krassen Impact.
Ja, also ich glaube, der Hype-Cycle jetzt so in Bezug auf die Berufswelt, wo man sagt, hey, KI wird irgendwie so und so viele Berufe ersetzen. Also auch Lehrpersonen kommen unter Druck, weil es die KI gibt. Da bin ich jetzt nicht so sicher, ob das wirklich so ist oder ob das jetzt einfach so eine Ankündigung ist, wo man braucht, um so Abos zu verkaufen. Und irgendwie, glaube ich, haben wir dann schon bald den Peak erreicht, wo man so alles, was man mit KI kann machen, halt mit KI macht. Und viel mehr geht eigentlich nicht mehr. Das wird sich jetzt zeigen, natürlich. Also, das ist immer schwierig, so Prognosen zu machen.
Absolut, ja.
Ich würde sagen, die Hype-Cycle-Logik ist vielleicht die falsche, um auf das Thema KI in der Bildungswelt zu schauen. Weil es geht ja nicht so fest darum, was die KI kann. Natürlich kann die KI alle Arbeitsblätter lösen. Aber es ist ja nicht so, dass wir die schriftlichen Arbeiten der Lernenden brauchen, weil wir als Menschheit durch das vorwärts kommen. Sondern es ist ja immer nur Sinn und Zweck davon, dass ihr das eigene Lernen. Und sobald sie das halt maßgeblich mit KI machen oder sinkt, was sie dabei lernen tun. Und ich sage, der grösste Impact, die grösste Auswirkung von KI aufs Bildungssystem ist als erstes mal, dass die Lernkultur, die wir hatten, wo wir halt sehr viele Sachen kontrollieren tun, nicht mehr funktionieren tun, weil sie immer die Musterlösung haben und immer eine 6er-Seminararbeit quasi haben. Und ja, wir haben halt all die Sachen, die wir wertvoll finden, wo gelernt werden und passiert beim Lernen, haben wir mit extrinsischen Anreiz und Druck versehen, oder? Mit Prüfungen und Noten und Abgaben. Und das funktioniert nicht mehr, wenn die Lernenden halt einfach mit dem Finger schnippen können. Oder? Mhm. Und darum...
Dann ist
ja, wenn man jetzt dem Lifecycle sagt und die Kurve...
Hype-Cycle
und die Kurve... Ich glaube, die Berührung von KI läuft so. Zuerst hat man ein bisschen Hemmungen, weil man merkt, das ist ein grosses Ding, kann ich das? Jetzt unabhängig von Lehrpersonen oder irgendwo. Dann wagt man sich dran, hat vielleicht einen ersten Erfolg, etwas, das einem die Sprache verschlägt und denkt, wow. Dann merkt man, ups, ist gleich nicht so gut, wie ich gemeint habe, und geht auf. Und ich glaube, du hast vorhin noch Missverständnis gefragt. Ich glaube, das grösste Missverständnis in KI ist, dass die Leute meinen, ich muss irgendetwas eingedrückt auf einen Knopf und komme ein Resultat. Und dann ist man irgendwann mal unzufrieden. Aber ich glaube, wenn man KI mit dem eigenen Denken verbindet und iterativ vorgeht und immer wieder das Produkt, den Output weiterentwickelt, dann hat man gute Resultate. Nicht für alles, aber in Teilen Sachen sehr gute. Und oft ist es ein bisschen fehlende Fantasie, die einem irgendwann mal zum Schluss kommt, ja, kann es ja gleich nicht.
Mhm, ja. Ja, ich sehe das auch so. Du hast vorher, Tobias, noch ein Thema angesprochen wegen dem Prüfen, oder?
Kannst du noch etwas sagen? Er ist der Dominik. Ich hätte das die Leute nicht immer meinen.
Sorry.
Sorry.
Ich habe kein Problem.
Meine Blätter falsch angeordnet. Danke. Dominik, du hast vorhin wegen dem Prüfen geredet. Und ich habe irgendwie in einer Sendung geheißen, ja, die bringt uns wieder zurück zum Menschlichen, weil das Prüfen eigentlich nur noch so, jetzt gerade in der IT speziell über das mündliche Fachgespräch, hast ja du auch in deinem Vortrag erwähnt, kann stattfinden. Und es ist irgendwie schon noch spannend, oder, dass eigentlich digital Prüfen fast nicht möglich ist, wegen der KI. Das heisst, Menschen müssen wieder eben über einen mündlichen Test miteinander kommunizieren. Und ich habe mir überlegt, vielleicht langfristig ist die Tendenz, dass man den Lernenden sagt, ihr müsst selber Verantwortung übernehmen, wir dürfen euch nicht mehr prüfen, sondern wir dürfen euch einfach helfen, gut zu werden. Die wollen, die machen. Die nicht wollen, die können bescheissen und wir können es nicht testen und ihr seid selber geschuldet. Ihr schneidet euch ins eigene Fleisch. Kann das sein, dass die Zukunft so ist? Dass man euch sagt, look, ihr müsst Verantwortung übernehmen. Oder findet ihr das gefährlich?
Ich sage, ich finde, das ist ein radikales und interessantes Gedankenexperiment, das aber nicht so ohne weiteres oder, umsetzbar ist. Vor allem auch, weil die Kultur ja ganz eine andere ist, oder weil die Lernenden sich gewöhnt sind, dass sie kontrolliert werden. Oder? Das würde wahrscheinlich Jahre brauchen, bis sie überhaupt erst von diesem Kontrollmechanismus und Gewohnheit entwöhnt sind. Aber ja, oder, wenn wir jetzt würden, uns entschliessen dazu, dass sie Texte selber schreiben tun, Seminararbeiten, Vertiefungsarbeiten, was auch immer, oder? Dass das etwas ganz, ganz Wertvolles ist, könnte man natürlich durchaus sagen, eben radikalerweise, da gibt es keine Noten mehr dafür. Ihr dürft selber entscheiden, oder? Wenn ihr das machen und wir können natürlich gut verkaufen oder begründen, was sind all die wertvollen Sachen, die dabei passieren, warum ist es wert, das zu machen? Und du als Lernender bekommst quasi zurück, oder? Was du investierst. Mhm. Und wenn du das mit, schnell mit KI promptest und kein Denken stattfindet, lernst du halt auch nichts dabei. Und allerdings bin ich unsicher, oder, ob das in der Berufsbildung der richtige Ding ist. Ich könnte mir vorstellen, dass in gewissen Studiengängen das möglicherweise ein Zugang wäre da und dort oder gestützt mit anderen Berufen oder didaktischen Settings, wo vielleicht dann nicht mal etwas geschlossen geprüft wird, könnte man sich durchaus so Sachen überlegen.
Ja. Ja. Okay.
Einfach weil der Anreiz halt nicht funktioniert, wenn es eine Note gibt.
Ja.
Ja. Ich führe tatsächlich keine Prüfung mehr durch. Also das ist mein zweites Thema, ist so eine Notenkritik und so die Ungrading-Bewegung, wo ich probiere, so weit wie das geht, im Gymnasialunterricht umzusetzen. Also ich bin extrem gegen Prüfungen, aber die Frage von wie selber einschätzen und also ich bin auch nicht da, weil ich eine Prüfung geschrieben habe, sondern weil ich gewisse Sachen gemacht habe, die Leute wahrgenommen haben, wo sie das Gefühl haben, darum laden sie mich an die Veranstaltung ein. Und ich glaube, Erwachsene kommen auch ohne Prüfungen aus. Und es gibt auch Schulen, also Schulen haben lange Zeit ohne Prüfungen funktioniert. Das wäre eigentlich kein Problem, Prüfungen auch wieder abzuschaffen. Aber im Moment ist die Gewöhnung und die politische Etablierung von Prüfungen halt noch sehr, sehr stark. Also das bräuchte vieles, bis wir da wegkommen. Ich glaube, wo man kann sagen, wo wir uns wahrscheinlich einig sind, ist, dass du ein so künstliches Prüfungsformat machst, wo du dann in einer isolierten Situation auf KI-Tools nicht darfst zugreifen, um bestimmte Kompetenzen nachweisen. Das ist ein Modell, das man sicher kritisch reflektieren muss. Und in gewissen Situationen, das hat ja Dominik so gesagt, macht es wahrscheinlich Sinn. Das hat, ich glaube, da bist du auch dieser Meinung. Und in anderen Situationen müssen wir halt Format finden, wie man sinnvoll mit KI umgehen kann. Und das haben ja, glaube ich, die Abschlussprüfungen von der KV-Schulen dieses Jahr sind so ein erster Anstoß gewesen, wo man jetzt darüber nachdenkt, wo es immer noch viel Diskussions- und Reflexionsbedarf gibt, um da einen Schritt weiterzukommen. Und ich denke, das ist auch für eure Schule etwas, wo man sich muss überlegen muss, ja, was ist ein zeitgemäßer Umgang mit dieser Technologie, mit dem Werkzeug, wie jetzt der Rektor gesagt hat, um das auch bei Prüfungen können einsetzen oder sinnvoll können sagen, wir setzen es jetzt aus dem und dem Grund halt nicht ein.
Ja.
Was ich zu diesem Thema kann sagen, ist, ich meine, es gibt Sachen, das sind wir uns alle einig, haben wir auch gesagt, wo wir müssen lernen, dass wir eine gewisse Fachkompetenz haben, die KI eigentlich könnte, aber wir müssen es gleich lernen. Und für das kann Prüfung natürlich schon noch eine Motivation sein. Wir haben gehört, intrinsische Motivation, extrinsische, sagt man?
Ja, ja.
Ich meine, es kann ja Motivation von außen sein, die eine innere Motivation aus. Jemand hat die innere Motivation, den Beruf zu lernen und muss nicht das lernen, dass es schafft. Oder? Mhm. Also von dem her hat die Prüfung schon noch so einen gewissen Antrieb, dass man etwas macht, was man vielleicht nicht machen würde, wenn man in eine Prüfung würde.
Die Frage ist, bringt man 16-Jährige, 17-Jährige dazu, so vernünftig zu sein, dass man selber versteht, das ist eigentlich, ich muss das machen. Langfristig profitiere ich davon. Also,
das kann nur das Leben sagen. Also, irgendwann müssen sie es lernen, irgendwann haben sie eine Prüfung.
Wie sind ihr in diesem Alter? Wisst ihr das noch?
Ah, ich hätte jede Abkürzung genommen, die du mir gegeben hast.
Ja. Ich eben. Ihr auch.
Aber was natürlich auch dazu geführt, oder sicher Teil von dem ist, dass ich halt in einem System, das sehr viele extrinsische Zwänge hatte, war. Oder? Ja. Und weil ich so viele extrinsische Zwänge hatte, habe ich natürlich ich habe das Spiel gespielt, oder? Das Spiel der Schule. Gleichzeitig habe ich im Gymnasium Freifächer wie JavaScript-Programmieren beleitet oder English Advanced besucht, oder, wo keine Noten gegeben haben, wo ich nichts bekommen habe. Oder? Und das sind wahrscheinlich Fächer gewesen, wo ich sehr überdurchschnittlich motiviert und engagiert war. Also es macht durchaus etwas mit Menschen, oder wenn man das extrinsische Ding ein Stück weit wegnimmt. Und gleichzeitig eben sehe ich auch grosse Hürden, einfach das Unterhaltungsangebot oder in der heutigen Zeit so unglaublich gut, so unglaublich viel besser ist als früher. Oder? Und der Röhrenbildschirm hat die Leute auch schon wahnsinnig gebunden gehabt, aber die Flachbildschirme sind einfach normal, oder? Und die algorithmisch optimierten Unterhaltungsangebote, oder sie sind einfach so unglaublich gut, dass ich durchaus auch die Sorge habe, oder? Und ich weiss es einfach nicht.
Ja. Ich glaube, in der Berufsbildung ist der Beruf und die berufliche Tätigkeit schon ein extrem guter Rahmen, um auch plausibel zu machen, warum man etwas lernen muss. Ja. Und also wenn du weißt, okay, wenn ich das verstanden habe, dann kann ich vielleicht wieder den nächsten Schritt machen in meinem Beruf, und alle, die mit mir zusammenarbeiten, die können das auch, und ich lerne das jetzt in der Schule, das hilft mir, das zu machen. Nur ist das halt, geht das auch in einer Berufsschule nur so und so weit. Also im Abu lernt man halt viele Sachen, wo man sagt, das muss man verstanden haben, jetzt vom politischen System beispielsweise, müssen wir auch noch können, wo im Beruf nie vorkommt. Also ich würde wahrscheinlich nie sagen, wie der Nationalrat funktioniert, wenn sie irgendwie Automechanikerin sind. Und dann geht das schon wieder weg und das fühlt sich dann so ein bisschen random an. Und wenn ich wie würde sagen, eine Berufsschule, ey, probiere doch möglichst viel am Beruf anzubinden, dann ist das ja etwas, was man schon längstens macht und wo die Reform in die Richtung geht, und bei einem Teil geht es halt einfach nicht.
Und es ist eben auch in gewissen, also in den Berufskundenfächern ist das eben auch so, oder? Sie lernen natürlich im Betrieb, lernen sie, wie mache ich es in meinem Betrieb, ja. Und die Berufsschule wird ihnen häufig in vielen Kontexten beibringen, wie macht man das, was sind da andere Wege, das zu machen, wie macht man das allgemein, ja. Was sind Logiken, die darüber hinausgehen, und für die direkte Ausübung von dem, was sie jetzt gerade in der Firma mitmachen, brauchen sie es nicht. Und es ist ein zweischneidiges Schwert. Dort nutzen, wo möglich, aber gleichzeitig hat es eben seine Grenzen.
Ich erlebe es, also bei den Schülern erlebe ich es auch mit Identifikation, Berufsstolz ist auch immer wieder ein Thema, wo ich komme jetzt von der IT, ich kann nur von der dieser Branche reden, und es gibt viele, die haben das, es gibt aber viele, die haben das auch nicht, haben schon lernen, die zu mir gesagt, IT, das ist doch einfach das neue KV. Das vergiss ich nie mehr, den Spruch, den mal jemand gesagt hat zu mir. Und es hat sicher auch, also,
wenn ich würde natürlich hoffen, dass du dann kannst argumentieren, warum das eben genau nicht stimmt und warum das viel cooler ist als das KV.
Das stimmt, ja. Das ist definitiv so. Also ich liebe den Job ja, oder? Und das versuchen wir natürlich auch zu vermitteln. Aber es lohnt sich leider nicht, alle anstecken von dem. Und wenn ich jetzt würde sagen, wie viel eben intrinsisch das können machen und wie viel wie auf die extrinsischen Massnahmen, jetzt habe ich gerade das Wort vergessen.
Zwänge oder Drücke, ja.
Angewiesen sind, das wollte ich sagen, angewiesen sind, dann würde ich sagen, es ist vielleicht 50-50, es ist einfach so eine Zahl, oder? Und wenn wir jetzt auch würde sagen, die 50%, die wie den Druck brauchen, wenn man jetzt einfach komplett das weglässt. Ich glaube, du hast vorhin gesagt, du hast ein bisschen unter dem fast schon gelitten, ja. Kann man sagen, ein bisschen.
Nein, ich habe nicht gelitten.
Spiele mitgespielt, sagen wir es so.
Ich bin super gewesen, um das Spiel zu spielen. Das war toll gewesen für mich.
Und wenn man Spiele wird abschaffen würde,
und was ich nicht weiss, oder, ist, die 50%, die jetzt, du sagst, die brauchen das, oder?
Ja.
Wenn die in einer Welt leben würden, wo all das nicht funktioniert, wo alles nicht da ist, oder? Ob sie dann immer noch so wieder funktionieren oder ob sie dann plötzlich einfach durch den Raum, der plötzlich da ist, oder, sich eigene Interessensgebiet im Rahmen von diesen Kompetenz oder Berufsfeld würden zuwenden, ist durchaus denkbar.
Aber ist ob jetzt Prüfungen gut sind oder schlecht? Ich glaube, mir hat mal ein Gimmerlehrer drei Wörter in die Wand geschrieben, das ist mir geblieben. Er hat geschrieben, Lernerfolg, das hat er übrigens vor der Matura gemacht, irgendwie einen Tag vorher. Lernerfolg, nicht gleich Prüfungserfolg, nicht gleich Lebenserfolg. Also Prüfungen sind vielleicht wichtig, vielleicht weniger wichtig, aber sie sicher nicht, man darf sie nicht zu ernst nehmen, wenn man sie nicht schafft. Oder es gibt immer einen Weg weiter, wieder aufstehen. Also,
das ist das resultatorientiert, wo man ja nicht sollte. Das ist, du kommst ja aus dem Sport, oder?
Ja.
Dort ist das auch so wichtig, oder? Dass wenn man jetzt für einen Match oder für ein Game perfekt vorbereitet und trotzdem verliert, sollte man es ja trotzdem als Erfolg werten, oder? Es geht ein bisschen in die Richtung, habe ich das Gefühl. Oder eine Prüfung kann witzig einfach sein und du kannst eine gute Note machen, ohne dass du etwas geleistet hast, und dann fühlst du dich aber trotzdem gut.
Man sieht es ja ein bisschen auch im Juniorenfußball, wo im Moment so die Scores und Tabellen und auch das Spielformat radikal geändert werden, und gewisse Trainer und Trainerinnen haben extrem Mühe damit und sagen, ja nein, du kannst nur Fußball lernen. Also richtig Fußball lernen tut man halt, wenn man verschiedene Positionen spielt und wenn auch die jetzt nicht die Besten vielleicht sind im Team auf einer Position regelmäßig spielen. Und wenn man Resultat zählt, dann führt das nicht dazu, dass eine gute Ausbildung stattfindet. Und trotzdem ist es extrem schwierig, das den Verantwortlichen zu vermitteln, weil sie das Gefühl haben, so funktioniert das. Und das ist auch bei der Grammatik von der Schule schon auch so, dass man häufig auch Sachen macht, weil es halt ein Spiel ist, das man gelernt hat zu spielen, und Lehrpersonen haben halt auch extrem viel Aufwand reingesteckt, dass sie wissen, wie man eine gute Prüfung macht, wie man eine Prüfungsvorbereitung macht, wie man auch vielleicht über eine Prüfung jemanden motiviert. Und das müssen jetzt ändern. Das ist jetzt wie mit KI und Wissensvermittlung, das hat ja der Dominik auch ein bisschen angesprochen. Also wir wissen gut, wie man aus einem Buch Wissen rausnimmt und weitergeht. Und der Tobias hat dann gesagt, ja, aus einer KI kannst du auch dann mega viel Wissen rausnehmen. Und das sind so die Sachen, die sich jetzt werden müssen ändern, auch im Berufsbild, dass du das merkst. Und etwas, was dort ja auch könnte kommen, ist, wie kann ich jemanden motivieren, wenn es keine Prüfung gibt. Also und durch das, dass ich mir vorgenommen habe, keine Prüfung mehr zu machen, ist das für mich immer eine Frage, wie erkläre ich einer Klasse, warum sie das machen, wenn ich nicht sagen kann, am Schluss gibt es eine Prüfung und wenn sie es nicht gelernt haben, gibt es eine schlechte Note.
Ja, also mir kommt jetzt gerade in den 6er oder 5,5er ist auch echt ein gutes Gefühl, eine gute Belohnung. Müssen wir dann da einen Ersatz finden? Oder ist das, müssen die einfach verstehen, dass dann tut man einfach loben, sagen wir, hey, geile Arbeit, super gemacht.
Etwas so. Lernen ist eben viel eine geilere Belohnung. Also wenn du etwas wirklich
kannst, ja gut, aber dass du dein Alter schon verstehst.
Ja, das verstehst du schon also. Als Kind. Also alle haben als Kind die Erfahrung gemacht, dass also wenn du kannst selber laufen, ja. Wenn du ja. So die Autonomieerfahrungen ja. Gemacht hast, Kompetenzen erleben, das ist schon etwas Gutes. Aber in der Schule hast du das halt teilweise nicht. Also einfach Geschichte lernen und eine Geschichtsprüfung schreiben,
ja.
Das ist jetzt nicht ein geiles Kompetenzerleben.
Da haben wir es in der IT zum Glück ein bisschen einfacher. Also für mich ist etwas vom Schönsten im Schulzimmer, wenn es irgendwo im Ecke hinten macht. Yes! Ja! Oder irgendwie an einem Problem lang dran ist und dann kann es lösen. Und dann, ja, das ist schon, das ist ein schönes Gefühl. Das kennt man ja von sich selber auch. Du hast es absolut richtig gesagt, das stimmt. Ja, wie lange haben wir schon? 20 Minuten. Es ist noch... Ich habe mir noch etwas notiert von Dominik Hasler. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Pygmalion-Effekt.
Pygmalion-Effekt.
Pygmalion-Effekt. Ja. Mhm. Was ist das schon wieder?
Das ist quasi, was Lehrpersonen erwarten, wie sich die Schülerinnen und Schüler verhalten werden, das werden die ihnen zurückspiegeln.
Ja, das hat das auch etwas mit dem zu tun, dass es, wenn es künstlich gemacht wird, dass es einem dann auch ablöscht? Oder? Ich habe mir da eben bei dem Pygmalion-Effekt eher ein Social-Media-Problem eher mit dem in Verbindung gebracht.
Was wäre dann das Problem?
Dass die Ablenkung einfach extrem gross ist von allen Social-Media. Also, wenn meine Schüler nicht für die Schule arbeiten, hängen sie am Telefon ja. Und scrollen Shorts.
Ja.
Scrollen.
Ja.
Man kann vielleicht sagen, es gibt so den didaktischen Trick, dass du so tust, als ob die Schülerinnen das schon könnten, was sie gar noch nicht können. Und das ist so ein bisschen der Pygmalion-Effekt, dass du sagst, ich habe eigentlich die Erwartung, dass ihr das schon könnt. Oder du sagst so, das letzte Mal haben wir ja angeschaut, das und das, und das könnt ihr jetzt schon. Und dann merken sie, okay, das wäre jetzt die Erwartung. Und das macht sie halt ein bisschen stärker. Und ich glaube, in Bezug auf KI ist für mich etwas, was ich häufig mache, ist einfach so, wie ich gehe eh davon aus, dass ihr KI nutzt. Und dann kommentiere ich das so, ich bete das schon so dafür ein, dass ich das als selbstverständlich anschaue, dass sie für alles immer KI nutzen, was sie eigentlich gar nicht unbedingt machen. Und dann, wenn ich die Erwartung habe, dann verändert sich natürlich ganz vieles, auch was für Aufgaben ich ihnen gebe oder wenn ich die Aufgabe einführe. Und dann komme ich wieder zu das, was wir ja alle auch gesagt haben, hey, bei dieser Aufgabe wäre es wirklich gut, ihr würdet jetzt mal KI zuerst nicht verwenden. Erst am Schluss, wenn ihr es selber gemacht habt, sobald man die Erwartung, und mit dem kann man sehr vieles auch bewirken, wenn sie merken, wie ist die Erwartung von der Lehrperson. Und wenn du immer Angst hast, halt die beschissen und die betrügen mich und immer wenn ich nicht anschaue, nutzen sie KI, dann überträgt sich die Erwartung halt auch auf sie und gibt ihnen eine Art Rollenvorgabe und dann machen sie es halt auch. Also die Angst wird so eine selbsterfüllende Prophezeiung auf eine gewisse Art.
Genau, das ist nicht rein, dass ich mir dem bewusst bin als Lehrperson, aber wenn ich die Überzeugung, die Erwartung habe, ah, die können eh nicht ein halbes Jahr vier Seiten lesen. Dann werde ich unbewusst oder Mittel und Wege und Sachen machen, die dazu führen, dass das genau das bestärkt wird.
Ja.
Und wenn ich aber die Erwartung habe, Momo, das ja. Ist wichtig und die können das und die können das lernen, dann werde ich Sachen machen, wo das wiederum bestärkt.
Ich habe noch dort ist mir folgendes Beispiel in den Sinn gekommen. Ich höre immer wieder, dass Frontalunterricht ist veraltet und an der Wandtafel reden und oder auch gegen Klasse reden und etwas vortragen. Die Aufmerksamkeitsspanne, die sinkt mit jedem Jahr, weiss auch nicht wie. Und das geht nicht mehr, höre ich auch immer wieder. Und dort finde ich auch, dass man nicht immer nachgeben sollte. Also ich mache zum Teil eine halbe Stunde, rede ich prügle ich auf meine Lerner ein. Und die meisten bleiben bis am Schluss eigentlich mehr oder weniger dabei. Das können sie nicht alle, aber es ist ja auch irgendwo durch ein Üben. Oder? Man sagt doch auch, wer seine Ziele erreicht, hat sie zu tief gesteckt.
Es gibt natürlich auch zwei Arten von Frontalunterricht. Du kannst irgendwie monoton, langweilig irgendetwas.
Ja,
du kannst absolut. Leute doch ein bisschen unterhalten
dabei. Ja. Das ist definitiv richtig.
Also und du kannst dort ja die Erwartung sagen, ich glaube, ihr schafft das. Ich erkläre euch jetzt eine Viertelstunde etwas. Es wäre wichtig, wenn ihr würdet zulassen und ich habe die Erwartung, dass ihr das tatsächlich auch könnt. Und dann, glaube ich, kann das auch sehr gute Art von Unterricht sein.
Vielleicht einfach dort so ein bisschen dazu. Frontalunterricht ist nicht per se schlecht. Die Wissenschaft zeigt, dass Menschen können etwa 12 bis 15 Minuten zulassen können. Bis die Aufmerksamkeit stark abflaut. Und was es braucht, damit sie wieder zuhören können, ist, dass sie selber etwas denken, dass irgendwie... Und das kann sein, dass es eine Murmelgruppe ist, und ich sage, hey, besprecht doch mal mit der Person links, rechts das. Und das kann 2-3 Minuten dauern, und dann sind sie danach wieder regeneriert und können wieder 12 Minuten zuhören. Darum, so wie wir es heute gemacht haben, heute Morgen, ist eigentlich auch, also weder für Erwachsene noch für Schülerinnen und Schüler besonders geeignet, oder? Idealerweise hätte das immer wieder Phasen drin, wo sie selber etwas aktiv denken tun. Wir Menschen können nicht länger als plus minus 12 Minuten
Sachen aufnehmen. Also haben wir Frontalunterricht pur gemacht.
Genau. Ja. Genau. Natürlich, oder, wenn jetzt jemand etwas wahnsinnig spannend findet, super motiviert ist und interessiert ist, dann kann die Person länger zuhören. Oder? Aber wir reden halt von Unterrichtsinhalt im Durchschnitt. Oder? Ja.
Gut, könnte man auch etwas einbauen in der Präsentation? Irgendwie Musik oder...
Klar, es ist natürlich ein bisschen die Erwartungshaltung, wenn man so viel Geld zahlt für die Experten von der ICT-Berufsbildung oder von der PH oder von der Uni, dann hat es ein gewisses Rollenbild da. Oder? Und ich kann jetzt nicht wie 25 Minuten dann die Leute 10 Minuten selber diskutieren lassen. Das würde einfach von der Erwartung... Es gibt schon Gründe, oder, warum das dann so ist, aber im Idealfall oder, sollten die Lehrpersonen Sequenzen kreieren, die ungefähr 10 Minuten dauern. Und das darf durch. Oder die Lernenden haben das auch gern. Also, sie haben gern ein konzises, kurzes, prägnantes Referat. Die Aufmerksamkeitsspanne, das ist vielleicht ein Mythos, oder, dass sie abnimmt. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist immer gleich.
Ja.
Aber unsere jungen Menschen heute, oder, die haben so viel Unterhaltungsangebot mit dem Swipen und so, da sind sie sich gewöhnt. Sie können sehr, sehr schnell entscheiden, ob ich das oder da will oder nicht. Und sie brauchen 2,5 Sekunden, um sich zu entscheiden, oh, das ist langweilig, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Und da sind sie. Aber sie können sich durchaus eine Stunde lang an ein Thema ansitzen, wo sie motiviert sind dafür.
Wir sind ja darauf gekommen, es sollte ja nicht immer gerade nachgeben. Das ist... finde ich auch eine schlechte Entwicklung, wenn man immer sagt, oh, das geht nicht mehr, dieses geht nicht mehr. Muss man es halt einfach machen. Tobias, du hast noch etwas gesagt, KI als kognitive Entlastungsmaschine. Und bist dann über die Waschmaschine ist die Erfindung, die der Mensch am meisten entlastet hat. Das habe ich super interessant gefunden und irgendwie auch extrem nachvollziehbar. Und dann hast du noch etwas gesagt, dass man können essen, ohne dass wir jemals Zwiebeln schneiden müssen. Wir müssen eigentlich nicht mehr. Und kann sein, dass es eigentlich in der Zukunft einfach nicht mehr, wir müssen nicht mehr, sondern wir können nur noch. Oder wir dürfen.
Also das ist sehr meine These, dass das Überleben ohne zu denken oder auch mehr als Überleben, einigermaßen ein gutes Leben führen, wo, dass es ohne zu denken wird möglich sein, gleich wie es heute möglich ist, auf dem Sofa, vor dem Fernseher mit Heimlieferdienst, ein bisschen vor sich her, ich weiß nicht, ob es richtig vegetieren das richtige Wort ist, ich will niemandem nachtreten, aber es gibt so Lebensentwürfe. Und da hat der Dominik vorhin etwas Spannendes gesagt. Oder? Junge Menschen können noch eher weniger sich bewegen, Fast Food essen und werden nicht so schnell unförmig, während dass sich ältere Menschen jetzt beim Sport eher müssen ins Gym wagen oder gesund essen. Und das ist mir auch vorhin wie Schuppen vor den Augen. Das habe ich wirklich sehr einleuchtend gefunden. Die Jungen sind jetzt ist es umgekehrt. Jetzt haben die Jungen gar nie die Chance, so wie wir das hatten, unsere Erfahrung aufzubauen. Wir sehen das in ICT. Oder die besten ICT-Fachkräfte sind 45 und extrem KI-kompetent. Die sind gesucht, die können die besten Probleme lösen. Und wir wollen gar keine Jungen mehr, weil die wissen nicht, wie man KI braucht und die haben keine Erfahrung. Und für die ist es schon noch hart, dass sie in eine Welt kommen, wo wo das Kognitive eigentlich, ja, zuerst musst du mal den Sinn sehen, wieso sollte ich es lernen, das muss ja nicht, und dann musst du es auch noch machen. Also, ich bin schon froh, habe ich schon so viel Erfahrung, haben wir so viel gelernt und noch.
Ja.
Sonst könnte ich vielleicht auch gar nicht so enthusiastisch über KI reden und sagen, das ist super, musst du so machen, musst du so anwenden.
Ja, aber auch das Beispiel passt eigentlich wieder ins, es muss alles, in Zukunft muss alles von innen kommen, nicht mehr von außen. Weil alles, es ist nicht mehr ein Müssen, es ist nur noch ein,
ja, aber es
ein ist Dürfen und ein Mentor, Wellen. Oder? Was ja eigentlich schön ist am Ende des Tages.
Ja, aber im Leben braucht doch jeder irgendwo einen Mentor, eine Mentorin oder ein Erlebnis. Also irgendwann kommt, wenn du es innerlich nicht machst, kommt irgendwann mal etwas von außen, was dich im Leben irgendwie in eine Richtung weist. Und wie, also meine, als Lehrperson musst du doch überlegen, wie kann ich, also in der Berufsbildung müssen wir doch überlegen, wie können wir die intrinsische Motivation weg oder das Umfeld so gestalten, dass es da ist. Also die einfach sich selber überlassen, sagen, es muss von euch innen kommen, wäre ja auch der falsche Weg.
Ja. Gut, noch zum Schluss. Philipp, du hast gesagt, die Qualität ist vom Profi immer noch besser als von der AI. Wird das noch so bleiben? Zukunftsprognose immer schwierig. Übrigens, du hast gesagt, Grafiken erstellen, oder so, vor allem, das ist halt technisch, Bitmaps erstellen, also PNG, JPG und so Sachen. Das ist wirklich richtig mühsam mit der AI. Habe ich auch eher schlechte Erfahrungen gemacht. Also, gerade Fotos wird wahrscheinlich in meinen Augen noch länger gehen. Kommst vom Texten, oder? Und du sagst ganz klar, AI-Texte kann man besser machen.
Ja, also ich kenne jetzt einfach noch kein Beispiel, wo Fachpersonen sagen, ey, nein, jetzt bei uns ist jetzt eigentlich fertig, das muss eigentlich niemand mehr, das muss kein Mensch mehr machen. Und natürlich wird wahrscheinlich die Realität wird so Co-Kreation sein, dass Menschen einfach sehr gute KI-Tools verwenden und mit denen zusammen gewisse Arbeitsschritte an KI übergeben und dann gewisse Sachen wieder selber machen. Aber es ist auch so, also Netflix und die grossen Content-Produzenten, die stecken ja ganz viel Geld rein, dass sie sagen, ja, wir werden irgendwie Serien können produzieren, die komplett von KI geschrieben sind. Aber ich kenne jetzt nichts, wo die Leute wirklich begeistert, wo sie gerne schauen. Also einzelne Songs gibt es schon, so Genre, so Sommerhit. Auf TikTok gibt es schon Songs, die KI generiert sind. Oder letztens hat es so ein Remake gegeben von einem Song, der extrem erfolgreich war, wo eine KI gemacht hat. Also wird schon immer mal wieder so etwas geben, weil man halt einfach auch riesige Mengen von Content kann generieren. Aber ich glaube, das sind eher so Ausreißer und eher die Ausnahme.
Du hast schon gefragt, ob KI besser wird als Profi. Ich teile deine Meinung voll. Und meine, wenn dir jemand mal einen KI-Film herbringt, der gut ist, dann wird es auch ein Netflix sein oder irgendein sonstiges Studio. Also die besten Produkte mit KI machen die Profis. Ich meine, Werbung, die mit KI gemacht wird, wird von Werbeprofis gut gemacht und nicht von jemand anderem. Also Profis brauchst du. Die gute Texter schreiben Texter, gute Präsentationen machen Designer. Das wird immer so bleiben.
Aber wie hast du dieser Schwelle gesagt? Wir haben jetzt ja häufig über eine Schwelle geredet, wo bis dort kann das KI besser und ab dieser Schwelle können es Profis besser. Und wahrscheinlich wäre ja die Vermutung, dass die Schwelle wie hochgeht und dass es einfach, jetzt sagst du, 45-jährige IT-Fachkräfte sind denn die, die wirklich kannst brauchen. Und dann könnte eben sein, dass die Schwelle irgendwann bei 45 ist, oder so wie so ein japanischer Sushi-Koch, der einfach halt 7 Jahre lang zuerst irgendwie den Reis muss büscheln und dann 7 Jahre lang den Fisch muss schneiden und dann nach 21 Jahren dürfen wir mal selber auf Sushi machen. Und so wird es vielleicht bei vielen Berufen sein. Und das ist natürlich, also das würde einfach heissen, 3-jährige Berufslehre kannst du vergessen. Und das ist ja häufig in vielen Branchen, ist das so, dass du nach der Berufslehre gerade in die Weiterbildung kannst. Ja. Also dass man muss sagen, hey, bis 30 musst du eh irgendwie zuerst lernen, bevor du wirklich etwas kannst machen.
Aber das, was du sagst, ist ja das Problem bei den vielen Unternehmen. Sie stellen dir gar nicht mal, geben ihnen gar nicht die Möglichkeit, das zu lernen, weil ein KI kann Boilerplate-Coach schreiben, kann das gar nicht mehr in mehr Jungs lernen. Also das müssen die Unternehmen versuchen, irgendwann mal Früchte zu ernten, ohne dass sie jetzt einen Baum pflanzen.
Das bleibt auf jeden Fall noch spannend. Ich glaube, das kann man noch nicht abschliessend sagen. Das wird ja auch gross diskutiert. Kann man überhaupt gut werden, wenn die ganze Zeit nur noch KI eingesetzt wird? Oder gerade im Programmieren, wenn man alles lernt, programmieren, kann der überhaupt in 20 Jahren noch jemand programmieren? Oder kann überhaupt jemand noch sagen, dass der Code gut ist oder nicht? Wenn man es nicht gelernt hat, kann man das vielleicht auch nicht beurteilen. Wir müssen ein bisschen schauen wegen der Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr da euch die Zeit genommen habt und mit mir über das Thema Synchro reden. Dürft gerne noch etwas sagen, was noch nicht gesagt worden ist. Zum Schlusswort übergebe ich euch.
Wir haben über Podcasts geredet vorher, über KI-Podcast, und ich glaube, im Idealfall ist das ein Gespräch, das KI so nicht führen kann. Und danke vielmals für deine spannende Frage und für die Moderation.
Ich habe das gleiche Teil, ich habe den Kopfhörer angelegt und den Ton gehört. Ich habe gedacht, du hast schon recht mit KI-Podcast. Das ist völlig klar. Also, ich meine, viel besser, wenn man da zusammen hat, einen guten Ton hat und auch mal jemand muss räuspern oder irgendwie.
Ja.
Ich glaube, auch die Menschen schätzen die Imperfektion mehr als das, was von der KI so glatt poliert herkommt.
Schön gesagt. Danke vielmals. Tschüss zusammen.
Ciao. Merci, ciao.